Eine Zeit hat man gesagt, das ist die Musik der Jungen und die Alten müssen weghören. Wahrscheinlich hätte er sagen müssen, es ist die Musik der Alten und die Jungen müssen mit uns Geduld haben. Nachdem die Rolling Stones mit 70 schon über die Bühne hüpfen, ist das also eine Musik zum Jungbleiben. Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Wunschkinder Gottes sind wir. So haben wir gesagt. Und ich möchte mit euch zusammen in das Kapitel 8 des Römerbriefes gehen. Wer die Zettel von gestern da hat, hat neben vielen Belegen auch diesen Text vorliegen. Römer 8, 28 folgende. Einer ist so freundlich und verteilt noch für diejenigen, die gestern nicht da waren. Römer 8, 28 folgende. Wir sortieren noch. Wir wissen aber, Gott hilft denen, die ihn lieben, in allem zum Guten. Das heißt, zu ihrem endgültigen Heil. Denen, die ja nach seinem Ratschluss und damit nach seinem Willen und Entschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch dazu vorherbestimmt, dem Bild und Wesen seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Sodass er, der Sohn Christus, der Erstgeborene, das heißt als der Erste, und in einzigartiger Stellung unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Das heißt, die lässt er an seiner Herrlichkeit teilhaben. Hier haben wir Evangelium pur. Hier haben wir Evangelium pur. Die Gott lieben, die dürfen ganz gewiss sein, dass Gott ihnen in allem zum Guten, das heißt zu ihrem endgültigen Heil, alles zusammenwirken lässt, wie es eigentlich im Griechischen heißt. Das heißt nicht, dass alles, was ich selbst in meinem Leben versäge, am Schluss gut ist. Ich weiß noch, wie in einer etwas enthusiastischen christlichen Wohngruppe sie den spendenfinanzierten Wagen an den Baum setzten, weil sie rumgegackelt hatten beim Fahren. Und anstatt sich bei der Gruppe zu entschuldigen und bei den Spendern, sagten sie, ja, es muss uns ja alles zum Besten dienen. Das ist eine sehr makabre Ausrede, wie man mit fremdem Geld umgeht. Und so ist dieser Vers fast etwas in Verruf geraten, weil er so oft missbraucht wird. Alles ist für etwas gut. Nicht? Ich erinnere mich dran, wie ein Bruder meiner lieben Frau den frommen Vater behaftete, als er mal alles versägt hatte, der Sohn, und er sollte dafür geahndet werden. Und er guckte seinem strafenden Vater nur in die Augen und sagt, alles ist Gnade, alles ist Gnade. Also so gibt es einen Missbrauch von Gnadenlehre und von Römer 8, Vers 28. Es bedeutet nicht, dass alles, was passiert, gut ist. Es geht nicht um eine billige Rationalisierung oder Umdeutung, sondern das Gute ist nicht das Gute in dieser Welt. Das Gute ist nicht das Gute nach meiner Empfindung. Das Gute ist nicht das Gute nach meiner Vorstellung, denn es ist nicht so. Es werden Menschen krank und nicht geheilt. Es werden Menschen arbeitslos. Und es ist nicht so, dass nächste Woche dann ein schönerer Beruf auf sie wartet. Wir werden alt und wir mögen unsere Zimperlein haben. Und dann ist es nicht so, dass wir nur eine Nacht drüber schlafen müssen und wachen morgens auf und alles hat sich innerweltlich geklärt. Das ist nicht unser Trost. Und wir werden auch morgen früh noch einmal darauf eingehen, was unser Trost an dieser Stelle ist. Nein, das eine Gute ist unser endgültiges Heil. Das heißt, es ist die definitive Gemeinschaft mit Gott, die Teilhabe am ewigen Leben, die eben hier schon beginnt, wie wir heute Mittag uns vergegenwärtigt haben. Also es ist das, wozu wir geschaffen sind. Es ist das Wasser, die Wasserquelle, die wirklich befriedigt und nicht das Äußere, das wir haben. Es geht nicht um Tun und Haben, es geht um Liebe und Sein. Und nun heißt es, warum sind wir uns so gewiss, dass uns nichts Böses endgültig mehr passieren kann, dass wir auf einem Weg sind hin zum endgültigen Heil? Nun, weil wir ja nach Gottes Ratschluss und Willen und Entschluss berufen sind. Woher weiß ich, dass ich einmal im Himmel ankomme? Ich weiß es nur aus einem, dass es Gott mir versprochen hat, dass er es mir zugesagt hat. Woher habe ich die Hoffnung, dass alles gut wird? Erinnert ihr euch noch, es gab mal so eine Show, die endete immer mit der Abmoderation, alles wird gut. Und man hat sich immer gefragt, die arme Frau hat sich viel vorgenommen, wie will sie das denn umsetzen bei den Millionen von Zuschauern? Ich verstehe das schon, ich kritisiere das auch gar nicht. Man möchte die Leute abends ins Bett entlassen mit der Gewissheit, alles wird gut. Nur es ist ja gar nicht so in dieser Welt. Es geht ja innerweltlich gar nicht auf. Dass alles gut wird, wissen wir nur aus einem, dass wir nämlich Kinder Gottes sind, auf die unser himmlischer Vater das Auge geworfen hat und dass wir in einer goldenen Kette uns unseres Heils gewiss gemacht werden, hier in Römer 8, 29 folgende. Schon in der frühen Kirchengeschichte nannte man das die goldene Kette, Catena Aurea, die goldene Kette des Heils, die worin begründet? Die Gott ausersehen hat, die hat er dazu vorherbestimmt, dem Bild und Wesen seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Also, als Gott dich nicht nur sah, lange bevor du geschaffen warst, sondern dich ausersah, dich erwählte, wie er vorbeiging bei Levi und Zachäus, bei Petrus und Johannes und Jakobus und Andreas, und er sah sie, er fand sie, er erwählte sie, um sie dann anzusprechen. Als Gott das tat, er dich erwählte, hat er sich am Anfang, schon vor du überhaupt glauben konntest oder existiert hast, ein Ziel mit dir vorgenommen. So wie in Hesekiel 16 es so schön heißt, dass Gott das ausgesetzte Kind Israel sah im Blut der Nabelschnur dort da liegen und das eigene Herzlein hat sich selbst zu Tode gepumpt durch die Nabelschnur durch. Und Gott schaut dieses verlorene Wesen an in Hesekiel 16 und sagt, du sollst leben. So hat Gott zu dir gesagt, du sollst leben. Und das hat er zu dir gesagt, während vielleicht deine Mutter, wie wir gestern sagten, sagte, das Kind soll eigentlich gar nicht leben. Und der Vater wollte nichts von dir wissen. Oder beide haben dich noch halbwegs auf die Welt bringen wollen, aber als du mal da warst, haben sie dir die Liebe verweigert und die Zärtlichkeit und Wärme und Nähe. Gott hat zu dir gesagt, ich habe mit dir ein Ziel. Du sollst leben. Und Hesekiel 16 geht es dann weiter. Du sollst mein sein. Du sollst zu mir gehören und ich zu dir. Und das Ziel, das er sich gesteckt hat, ist vergleichsweise hoch. Dass er nämlich sagt, mit diesem Menschen werde ich nicht aufhören zu leben und ihn zu prägen, ihn zu begleiten, ihm zu vergeben und ihn neu anzunehmen und immer wieder neu auf die Spur zu setzen, bis er ganz teilhaftig ist all dessen, was mein Sohn hat. Ewiges Leben, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Herrlichkeit, wir sollen dem Bild des Sohnes gleichgestaltet werden. Und so hatte er vorher schon begründet, dass wir in Römer 8, 14 folgende, die der Geist Gottes treibt, in Wahrheit nämlich Gottes Kinder sind, so wie Jesus Gottes Sohn ist, sein einzigartiger Sohn, und damit wir Geschwister Jesu Christi werden. Er, der Erstgeborene, und wir, seine jüngeren Schwestern und Brüder Christi. Ist uns das eigentlich bewusst? Wann hast du dich das letzte Mal in den Spiegel angeguckt und hast gesagt, hallo Schwester Jesu Christi? dass wir miteinander Schwestern und Brüder sind, das manchmal oberflächlich, manchmal auch herzlich, sagen wir immer wieder. In der Tat aber sind wir Schwestern und Brüder Jesu Christi, er unser großer Bruder, der vorangegangen ist durch unser Sterben und hinein in die Auferstehung, sitzen zur Rechten Gottes, teilhaftig schon des ganzen Glanzes der Vollendung. Wir, die kleinen Geschwister, die einen langen Weg noch vor uns haben, aber der Vater hat sich vorgenommen, ich bin erst zufrieden, wenn alle Kinder zu Hause sind. Ich weiß nicht, ob ihr so alte Gospels kennt. Es gibt den alten Gospel, das knüpft an die Frage der Mutter, als sie noch Kinder waren. Und dann sagt der Gospelsänger, meine Mutter hat früher mal abends gefragt, sind alle Kinder zu Hause? Und so sagt er, wird es am jüngsten Tag mal sein, da wird Gott fragen, sind alle Kinder zu Hause? Gott hat sich vorgenommen, mit uns einen Weg zu gehen und wird erst zufrieden sein, wenn wir bei ihm sind, von allem erlöst, von allem befreit und gleichgestaltet seinem Sohn. Das ist ein weites Ziel und es ist fantastisch. Weil Gott uns zu seinem Kind gezeugt hat, wie wir es heute Morgen sagten, ist unser Woher neu definiert. Christen haben eine neue Herkunft. Sie haben einen neuen Ursprung. So hatten wir es gestern bei Johannes schon angesprochen und heute Morgen. Nicht? Wir sind nicht mehr aus der Welt, wir sind nicht mehr aus der Finsternis, sondern wir sind aus Gott und damit sind wir Kinder des Lichts. Ungeachtet unserer eigenen Biografie, ungeachtet dessen, dass wir noch lange brauchen, bis uns das jeden Tag bewusst ist, bis alle Albträume abgearbeitet sind, gilt, wir haben ein neues Woher. Da, wo wir herkommen, sind wir gewollt. Aber wir haben auch ein neues, definitives Wohin. Da, wo wir hingehen, werden wir erwartet. Was ist das für ein Spannungsbogen des Lebens? Wo wir herkommen, sind wir gewollt. Wo wir hingehen, werden wir erwartet. Wir stehen zwischen Himmel und Himmel, zwischen Ewigkeit und Ewigkeit. Eine kleine Strecke noch in dieser Zeit, aber im Verhältnis, sagt Paulus, zu dieser Ewigkeit, in der Tat ist es eine kleine Strecke und Einheit. Es relativiert sich vieles, wenn wir dies wissen. Die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Während wir in unseren ersten Zeugnissen, falls wir sowas praktiziert haben als junge Christen, noch gesagt haben, als ich 15 Jahre war, so habe ich das früher immer gesagt, habe ich mich für Christus entschieden. Ich glaube, als ich das sagte, haben oben im Himmel immer einige Engel gekichert und haben gesagt, das Zeugnis kann noch nachreifen. In Wahrheit hat er sich nicht entschieden, sondern er wurde berufen. Und er wurde deshalb berufen mit 15 Jahren unter der Verkündigung von Ian Thomas, als er bei uns war im CVM, weil Gott gesagt hat, lieber Ian Thomas, an dem Tag gehen wir gemeinsam, wir fahren nach Bad Ems und wir werden diesen Lausbuben das Evangelium verkündigen und lass dich nicht irritieren von den vielen, die nur Blödsinn machen, unter den Stühlen rumkriechen. Es geht um den einen, der an dem Tag erwischt werden sollte. Und Gott hat mich berufen und dann stand er plötzlich vor mir und mir war klar, es gibt Gott und dieser Gott ist mein Gott. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn als meinen Gott anzuerkennen. Wir werden berufen und weil wir berufen werden als die von Gott vorherbestimmten, kommen wir zum Glauben. Es gibt einen seltsamen Widerspruch bei den meisten Evangelisationen. Man sagt in Evangelisationen, du musst die Menschen dahin bringen, dass sie sich selbst entscheiden. Sie sollen sich auch entscheiden. Und damit sie das tun, treffen wir uns vorher in einer Gebetsgemeinschaft im Jugendraum. Ja, was denn jetzt? Entweder die müssen sich selbst entscheiden oder wir treffen uns vorher für die Fürbitte zum Gebet. Wenn die sich selbst entscheiden müssen und die Engel sagen, uns sind die Flügel gebunden. Sieht schön aus bei Engeln, nicht? Wenn die Flügel gebunden sind, dann brauchen wir ja nicht zu beten. Dann müssten wir eigentlich als Kirchenälteste uns vor den Zelteingang knien und jeden bitten, lass dich versöhnen mit Gott in der Annahme, der Himmel kann dir eh nicht helfen, du musst dir selber helfen. Nein, es ist viel schöner. Während wir verkündigen und sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Während wir sagen, entscheide dich, meinetwegen darfst du das gerne sagen. Während wir sagen, wir machen eine Nachversammlung oder komm nach vorne, wenn es dich heute anspricht und du möchtest Gewissheit bekommen. All das darf gerne sein, versteht mich nicht falsch. Müssen wir als Verantwortliche immer wissen, jeder, der kommt, wird vom Vater gezogen oder es ist keiner, der wirklich zum Glauben kommt, dann ist er nur aus Angst oder aus psychologischen anderen Gründen nach vorne gekommen und hat sich entschieden. Das heißt also in der Tat, wir kommen zum Glauben, weil wir berufen werden und wir sind berufen, weil Gott uns erwählt hat. Mein alter Adam sagt, schade, denn der alte Adam würde sich gerne rühmen, ich habe mich für Gott entschieden. Die neue Kreatur in mir schreit aber Hurra und springt hoch. Denn wenn es Gott ist, der mich gewollt hat, und wenn er es ist, der mich berufen hat, wenn er es ist, der mich auf den Weg geschickt hat, dann darf ich auch gewiss sein, dass er es ist, der mich vollendet. Er ist treu, der uns gerufen hat. Nur deshalb gibt es für Christen Heilsgewissheit. Denn Heilsgewissheit bedeutet nicht, ich weiß, dass ich glaube, und dann ist Glaube, wie wir es heute Mittag dann zitiert haben, eben meine Leistung in Gänsefüßchen. Ich habe keine Beschneidung und keine Ritualgesetze und Speisegebote und ich faste auch nicht an einem Tag. Also der Veggie Day ist ja jetzt nicht religiös begründet gewesen, sondern ich habe eben als Leistung den Glauben und das ist meine Leistung. Aber die Frage ist, glaube ich morgen noch? Und wenn ich zweifle und sterbe gerade, wenn ich verzweifelt bin oder wenn ich ins Koma falle oder ich bin dement im Alter, zählt das für die Heilsgewissheit? Was macht der Himmel mit Dementen? Die können ja gar nicht mehr beim Sterben sagen, Herr, ich glaube an dich. Die kriegen es ja gar nicht mehr auf die Reihe. All das erübrigt sich für die Heilsgewissheit. Denn Heilsgewissheit heißt nicht, ich weiß, dass ich an Christus festhalte, sondern ich weiß, dass Christus mir versprochen hat, mich festzuhalten. Glaube ist das Wissen und das Genießen des Gehaltenseins. Glaube ist die Freude des Beschenktwerdens von Gott. Er hat mich erwählt. Und während der alte Adam sich ärgert, dass es Gottes Erwählung war, freut sich die neue Kreatur in dir, weil das alleine Gewissheit gibt. Was für ein Trost, was für eine Aufwertung. Manchmal helfen ja Bilder, denk an dein Leben zurück. Hast du so Erfahrungen vielleicht machen dürfen, dass Menschen lange Zeit etwas für dich vorbereitet haben und du hast es gar nicht mitbekommen. Mir fielen, als ich mich auf den Abend einstellte und überlegte, mir fielen so Beispiele ein von meinem Vater, der damals, hatten wir nicht so arg viel Geld, dann monatelang vor Weihnachten für uns eine Feuerwehr aus Holz bastelte oder ein Flugzeug in seinen freien Stunden gebastelt hat und an Weihnachten ging die Tür auf, und sein ganzer Fleiß, den er für uns verborgen hatte, war plötzlich offenbar. Und wir fielen unserem Vater um den Hals und dankten ihm nicht nur für das Geschenk, sondern für diese Einsicht, dass die letzte Zeit von Liebe bestimmt war und wir hatten es gar nicht gemerkt. Oder ein anderes Beispiel, als ich längst erwachsen war. Es war so, dass ich in Tübingen als Assistent eben sehr viel lehren musste. Wir hatten 2.500 Studenten, wir kamen nie zu unseren eigenen wissenschaftlichen Arbeiten. Das zog sich ewig hin, es war furchtbar mühsam und frustrierend. Und manchmal war es uns leid, dass wir sagten, anstatt jetzt an der Dissertation weiterzukommen oder Herr Bill, schon wieder 50 Korrekturen. Also manchmal war man wirklich frustriert. Und dann plötzlich wurde mir mitgeteilt vom Ministerium, ich kriege den Landeslehrpreis. Ich sage, was ist das denn und wie kommt das denn? Und dann haben meine Studenten 2 Jahre nacheinander Riesenanträge geschrieben, um zu begründen, warum die Lehre, die sie bei mir haben, auszeichnungswert ist und haben sich eine Riesenmühe gemacht. Und ich war überwältigt bis zu Tränen und beschämt, dass meine Studenten, die sonst oft den Eindruck machen, sie schlafen ein bisschen oder sie arbeiten nicht so, wie sie sollten, sich den Kopf machen und den Fleiß und 2 Jahre lang drum ringen, dass ich den Preis kriege. Habt ihr auch so Beispiele aus eurem Leben? Dieses Erwachen, dieses plötzliche Erkennen, da meint es einer gut mit dir. Und hätte ich das gewusst in den letzten Monaten, wie gut er es mit mir meint, ich hätte weniger frustriert gelebt. Hätte ich das gewusst, dann wäre vieles viel leichter gewesen. Das ist die Erkenntnis der Kinder Gottes. Gott hat es schon lange mit mir gut gemeint. Und ich erinnere mich dran, Als wir geschäftlich in Köln waren, bin ich die ganzen alten Orte abgegangen, war völlig verblüfft, dass ich Wege wiederfand, die ich eindeutig mit 5 Jahren das letzte Mal gegangen war, zwischen den Wohnungen der Großeltern und des Elternhauses. Und ich bin betend durch Köln gelaufen und habe gesagt, Herr, auf all den Wegen hast du mich begleitet. Ich kannte dich nicht, denn meine Eltern waren nicht gläubig, ich war nicht gläubig, aber du warst schon da. Und in der Retrospektive bekommt eine Biografie plötzlich eine Heiligung. Ist deine Biografie schon geheiligt? Ich meine nicht, dass du deine Vergangenheit schön redest, sondern dass du deinen ganzen Film, den du ablaufen lässt, all die Enttäuschungen, die Kränkungen, all das, was du an Leid erfahren hast, zugleich im Licht der Liebe Gottes siehst, der schon immer da war, obwohl du ihn noch gar nicht wahrgenommen hast. Er hat uns erwählt, er hat sich ein Ziel in den Kopf gesteckt, er will uns zu sich bringen und zwar nicht irgendwie total zerknittert dort oben im hinteren Raum des Himmels, sondern er will uns in der Würde seines Sohnes bei sich wissen. Und er hört nicht auf, bis er sich da hat. Der erste Anfang war, dass er uns berufen hat und hat uns gerecht gemacht. Ich habe es extra so übersetzt, gerecht gemacht. Jetzt windest du dich als ein wahrhaftiger Mensch und sagst, ja, mit dem gerecht gemacht, das changiert etwas. Das, in der deutschen Bedeutung ist das ja eine Wechselbedeutung, nicht? Da ist ja so ein Farbspiel drin. Was heißt das denn jetzt? Gerecht gemacht, so gerecht bin ich doch gar nicht. Hat er mir die vergangenen Sünden vergeben und gesagt, jetzt kannst du gerecht leben, aber dann bin ich ja noch gar nicht so gerecht. Nein, wir erfahren es im Folgenden, dass in 8,31, da werden wir nachher dann auch drauf kommen, die Rechtfertigung, die Gott mir schenkt, das Gerechtmachen, nicht bedeutet, dass er mich befähigt, als einer, der unfähig ist, fortan gerecht zu leben, damit er dann analytisch urteilen kann am jüngsten Tag, jawohl, also all dein Kinderkram wollen wir mal vergessen, das ist dir vergeben, mit 15 bist du zum Glauben gekommen, da habe ich jetzt die Uhr auf Null gestellt, da warst du schuldenfrei, Soll und Haben waren beide auf Null und ab da musst du jetzt gerecht leben. Was haben sich Christenmenschen durch diese Vorstellung von der Rechtfertigung schon kaputt gemacht und abgeplagt? Ich muss mich in der Gnade bewähren. Und auch hier wieder, wie heute Mittag zum Glaubensbegriff, natürlich sollen wir Schritte tun, natürlich sollen wir glauben, natürlich soll sich unser Leben entwickeln, natürlich sollen wir andere lieben, sollen wir den Missionsbefehl befolgen, alles dieses. Aber das können wir doch gar nicht selber, so wenig wie Nikodemus als Fleisch die Wiedergeburt ersetzen kann. Alles das, was Gott in seiner Liebe von dir erwartet, hat er dir durch seine Gnade selbst gegeben. Nein, wenn Gott dich rechtfertigt, dann macht er dich gerecht aus Gnade. Am jüngsten Tag würde David, wenn er nur nach seinem gelebten Leben urteilen würde, durchfallen und wäre ein Verlorener. Abraham hat sich vor Gott nicht auf sein gelebtes Leben berufen, sondern was hat er Gott gegenüber in Mamre gesagt, in Gestalt der drei Männer, habe ich Gnade gefunden. Nicht habe ich Rabattmärkchen gesammelt in deinen Augen, sondern habe ich Gnade gefunden in deinen Augen. Das Faszinierende ist, Christen haben nur eine Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit hat einen Namen. Und der Name ist nicht dein Name, es tut mir furchtbar leid. Es ist der Name Jesus Christus. 1. Korinther 1, Vers 30. Christus ist uns von Gott zur Gerechtigkeit geworden. Eine andere brauchst du gar nicht. Am jüngsten Tag wird jeder von uns nicht wegen seines gelebten Lebens, sondern trotz seines gelebten Lebens gerechtfertigt. Aber wegen des gelebten Lebens Jesu Christi, weil er für uns gelebt hat, unser Tod gestorben ist, unsere Schuld getragen hat und für uns schon auferstanden ist, damit wir wissen, wie es weitergeht und wo es mit uns hingeht. Im Augenblick deiner Bekehrung, deines zum Glauben kommens, im Augenblick des Erkennens des Evangeliums, bist du vor Gott vollkommen gerecht. Vollkommen gerecht? Ja, vollkommen gerecht. Ja, aber ich bin doch gar nicht gerecht. Nein, vollkommen gerecht in Christus. Wie ist das mit der neuen Geburt? Wir sollen ja eine neue Geburt sein als Christen. Wir sollen eine neue Kreatur sein. Sind wir das? Ist jemand in sich selber? Ist jemand in seiner Gemeinde? Ist jemand im Kirchenvorstand? So ist er eine neue Kreatur. Nein, ist jemand in Christus? So ist er eine neue Kreatur. Alles, was wir sind, sind wir in Wir mit Christus. Und das ist für uns deshalb so schwer denkbar, weil wir in einer Gesellschaft leben, die spätestens seit der Aufklärung den Individualismus auch noch verklärt hat, dass ich, das Denkende, das Handelnde, das schaffende Ich. Es wird ja noch verklärt, die Ich-Haftigkeit. Das hat die Aufklärung nicht erfunden, das haben Adam und Eva erfunden. Aber die Aufklärung hat daraus immer eine Philosophie gemacht, ein Programm gemacht. Der sich selbst verwirklichende Mensch, der sich selbst findende Mensch, war dann das Thema der 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und das ist nichts anderes als der alte Sündenfall. Ich kann mein Du nicht in mir selber finden. Ich bin geschaffen als Ebenbild für das Du. Und ich finde erst Frieden, wenn ich im Wir mit dem Du bin, das mich geschaffen hat, im Wir mit Gott. Das heißt, alles, was wir haben, haben wir in der Person Jesus Christus, und nichts brauchen wir außer Jesus Christus selber. Mehr als Jesus Christus kannst du gar nicht haben. Und es ist schade um jeden Augenblick, in dem wir ihn nicht beanspruchen und haben. Aber wachsen wir nicht im Glauben? Hat Paulus nicht gesagt in Römer 6, wir sind der Sünde abgestorben, wir sollen unseren Leib dahingeben als Waffen der Gerechtigkeit? Ja, das ist ganz richtig. Nur gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang von deinem Verständnis des Seins und deinem Tun. Wenn ich versuche, die neue Kreatur, wenn ich versuche, den Heiligen Geist, wenn ich versuche, die neue Schöpfung nur aufzusetzen auf meinen alten Adam. Das war ja die Diskussion, die wir heute Mittag hatten, nicht? Dass Christus in uns kommt noch dazu, zu dem Paket der eigenen Frömmigkeit. Dann missbrauche ich es. Die Schlange ist ja gar nicht dumm. Bei Adam und Eva hat sie versprochen, ihr werdet sein wie Gott ohne Gott. Für dich kleidet sie sich gerne in die Kutte einer Missionsschwester und säuselt und haft dir vor, du sollst von dir aus Mission machen, du sollst von dir aus Diakonie machen, du musst dich selber heiligen, es reicht noch nicht, du musst noch mehr machen. Egal, wie sie dir kommt, ob gottlos oder fromm, Hauptsache, sie treibt dich weg vom Wir mit Gott und Christus und sie lenkt den Blick auf dein Ich. Erst neulich widersprach mich ein ernsthafter, junger Christenmensch an, ein Student, und er sagte, ich verstehe das nicht richtig. Ich glaube, ich verstehe das Evangelium. Ich habe das vorwärts und rückwärts des Neuen Testament gelesen. Ich ringe so darum, dass ich endlich auch frei werde von der Sünde. Und ich habe es ja theoretisch verstanden, nur in der Praxis funktioniert es ja gar nicht. Wie komme ich endlich dahin, dass sich in meiner Wirklichkeit auch was verändert? Und ich es nicht nur immer in Predigten höre, in Liedern singe, auf Freizeiten glaube. Und dann komme ich nach Hause und dann liegt der alte Adam lebendiger als vorher. Und das Biest lässt sich nicht ersäufen, wie der Luther gelitten hat. Dass ich immer noch der alte Mensch bin. Und dann rutschte mir der Satz raus, dass ich sage, deine Freiheit von der Sünde wird in dem Augenblick anfangen, wenn du aufhörst, sie zu erzwingen. Warum? Wir waren heute Morgen schon mal bei der Kompensation. Bei der Kompensation. Und wir haben gesagt, Kompensation ist eine Ersatzbefriedigung, eine Ersatzlösung. Aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, also wenn es mir zum Besten nicht reicht, nehme ich eben das Zweitbeste. So wie wir Häusle bauen oder neue Bäder einrichten, nicht? Traum wäre Lösung A, aber das können wir nicht finanzieren, also machen wir Lösung B und das reicht in Wahrheit dann auch. Das ist nicht Kompensation. Sondern Kompensation ist das Trinken von Salzwasser bei einem Verdurstenden. Kompensation ist also das Gegenteil einer Lösung. Es hat den Schein der Lösung, aber es ist in Wahrheit das Gegenteil. Die allermeisten Sünden, die wir haben, rühren von einer Sehnsucht nach Gott her. Von einer Sehnsucht nach Anerkennung und Gemeinschaft mit Gott. Bei den Sünden der Begierde, ob Essen oder Sexualität oder Trinken, hat das psychologisch noch so eine unmittelbare Plausibilität, nicht wie das Gespräch mit der Samaritanerin, dass sich da jemand nach Liebe sehnt und sie kompensiert und dann scheitert und jeder neue Versuch die Frustration nur größer macht, das leuchtet unmittelbar ein. Viel schwieriger ist das aber für die Workaholics unter uns. Oder also diejenigen, die einen Arbeitszwang haben. Und die meinen, ich muss es immer machen, ich muss es vollkommen machen, ich muss allen gerecht werden. Weil die meinen, und das wird ja auch in unseren Kirchen dann noch so hochgehalten, die seien besonders heilig, da erkennt man es gar nicht. Die, die sich so einen Druck im Geistlichen machen, ich muss doch alle lieben, ich kann doch nicht Nein sagen. Wenn da nochmal eine Not ist, wenn ein Amt besetzt werden muss, die Kirche leidet doch. Nicht? Da ist das so fromm, wie die Schlange uns kommt, dass wir es ja gar nicht erkennen. Da wäre es uns fast lieber, die Schlange käme mit einer Schnapsflasche, dann können wir souveräner sagen, ist nicht mein Problem, ich durchschaue dich. Oder sie käme im Lastwagen von Kartoffelchips. Nicht? Da würde ich sagen, ich spreche ja schon bei der ersten Tüte, geh mir weg mit den Dingern. Nicht? Dann wäre es eine Kompensation, die viel einfacher wäre. Aber sei darauf vorbereitet, die Schlange packt dich immer an den Punkt, der dein Wunderpunkt ist. Wenn sie dich nicht mit zu viel Essen packt, packt sie dich mit zu wenig. Wenn du nicht auf Alkohol ansprechbar bist, kommt sie mit Weihwasser. Das heißt, die hat immer die richtige Ebene, auf der sie dich erwischt. Bei den Suchtkrankheiten ist es immer evident. Aber wie viel Not sitzt allein in diesem Raum? Wie viel Kompensation sitzt in diesem Raum? Dass uns Botschaften gegeben wurden von Eltern, von Predigern, von Gemeinden. Du musst dies und du darfst das nicht lassen. Du bist noch nicht gut genug. Du musst noch mehr tun. Und ich rede ja jetzt zu denen, die hier sitzen. Ich weiß selber, EKD-weit in Landeskirchen, da hat man Leute, da hat man so den Eindruck, da müssen wir richtig mal prophetischen Wind reinlassen und müssen die mal aufscheuchen. Aber das ist ja nicht unser Thema. Und es hilft ja nicht, dass wir sagen, aber in der Kirche gibt es so viele laue Christen. Jetzt müssen wir uns Druck machen. Das hilft ja nicht. Denn wenn wir uns kaputt machen, dann sind wir nicht mehr zur Verfügung für den Heiligen Geist, um den anderen zu erklären, wie es richtig geht. Die Not ist nicht deine Berufung. Du bist berufen zu dem, wozu Gott dich berufen hat. Und unser Fehler ist, dass wir ständig anstelle der Berufung die Not einsetzen. Und überall da, wo Menschen an uns herankommen und sagen, mach das mal, du bist doch Christ, kriegen wir sofort ein schlechtes Gewissen, wenn wir Nein sagen. Wir kompensieren mit unserem Leben. Aber wie kommt Eckstein jetzt von dem Problem in den Zusammenhang der Sünde? Ja, es gibt nicht nur gottlose Sünden, es gibt auch fromme Sünden. Wenn sich einer durch ernsthafte Frömmigkeit selbst kaputt macht, dann ist das auch Sünde, denn es ist Trennung von Gott. Und insofern gibt es sehr viele fromme Sünden, die überhaupt nicht als Sünde erscheinen, die wir nicht so erkennen. Und das genau ist unser Problem. Da kann die Schlange ganz verborgen wirken und wir erkennen es gar nicht. Dieser gesetzliche Druck, den wir uns machen lassen und den wir selber machen. Und so habe ich diesem jungen Mann gesagt, das Erste, was du lernen musst, bevor du erfahren wirst, dass du wirklich frei wirst von deinen Sünden, das Erste, was du erfahren musst, ist, dass selbst wenn du alles das weitertätest, du würdest heute Abend sterben, du könntest nicht weiterkommen in der Heiligung, du wärst vollkommen im Himmel und Gott würde dich kein bisschen weniger lieben. Also diese Demut zu haben, erstmal zu kapieren, ich darf unvollkommen sein. Selbst wenn ich nicht mit meinen Grundproblemen fertig würde, bis zum jüngsten Tag, hätte ich jeden Tag Grund, mich zu freuen. Mein alter Adam nicht, der wäre abends gekränkt. Nicht, weil der ja fromm sein will seit Neuestem. Aber ich hätte Grund, mich über Christus zu freuen. Was willst du heute Abend beim Einschlafen mehr wissen, als dass du eine geliebte Tochter, eine geliebte Miterbin Gottes bist, Miterbin mit Christus. Du bist eine Kronprinzessin Gottes. Was guckst du da noch auf deine eigenen Konten und wie du es sammelst? Ich habe es mir selber einmal gesagt, als ich als junger Christ darum gerungen habe, wie das Geheimnis jetzt ist, dass ich sage, ich bin wie ein Adoptivkind Gottes, der ein Waisenkind adoptiert hat. Und dieses Bild kam gar nicht von mir, sondern das ist ja genau das, was hier steht. Der Begriff Sohnschaft ist hier Hyotisia, ist Adoption. Wir sind Sklaven der Sünde gewesen. Gott hat uns freigekauft in Kreuz und Auferstehung. Und nun sind wir bei ihm aber nicht als Sklaven gehalten, sondern wir sind als Töchter und Söhne adoptiert. Wir haben als adoptierte Waisenkinder ein neues Sein, ein neues Beziehungsverhältnis. Das kann aber sein, dass obwohl wir jetzt in einem schönen, frisch bezogenen Bett, in einem schönen Haus mit lieben Eltern schlafen, dass wir nachts aufwachen mit Albträumen und schreien und haben Angst, weil wir wieder unsere Vergangenheit real erleben in der Nacht und im Traum.
Sind wir da nicht mehr adoptiert, wenn wir einen Albtraum haben? Quatsch! Sondern unsere neuen Eltern kommen und trösten uns und sagen, du hast schlecht geträumt. Es ist alles gut. Willst du eine warme Milch haben oder eine Coca-Cola oder was willst du haben, damit du wieder schlafen kannst und alles gut ist. Am nächsten Tag zerschießt er eine Scheibe mit seinem Fußball. Vor lauter Freude ist er kräftig geworden. Und dann erschrickt er und sagt, jetzt fliegt er raus. Nein, natürlich nicht. Es muss ernsthaft darüber gesprochen werden, dass das auf Dauer nicht geht, weil es ins Geld geht. Aber deshalb fliegt er doch nicht raus. Der muss doch nicht neu adoptiert werden. Er hat ein neues Sein. Christen müssen es lernen, sich von ihrem Sein her zu verstehen. Wir sind Töchter und Söhne Gottes. Aber was machen wir? Morgens schleichen wir uns aus dem Haus. Und obwohl wir Söhne und Töchter Gottes sind, nehmen wir unsere alte verschmierte Schlägerkappe und setzen uns ins Einkaufszentrum, halten unsere Mütze hin, ich bin ein armer Waisenknabe. Wir laufen rum und betteln um Anerkennung. Wir kompensieren die ganze Zeit und tun uns wichtig, deshalb, weil wir unser Sein vergessen und leben nach alten Voraussetzungen. Deshalb beginnt Römer 8 auch mit der Aussage, wenn wir denn im Geist sind, dann haben wir ein neues Sein. Wir sind geistlich. Nicht in unserem Verhalten, sondern seinsmäßig. Wir sind Töchter und Söhne. Wenn wir aber das sind, dann sollen wir auch unsere Gesinnung entwickeln. Hier ist Wachstum, hier gibt es genug zu tun. Das zu lernen, was wir sind. Uns zu ertappen, gegenseitig zu ermutigen. Uns anzulächeln und zu sagen, jetzt ist aber der Kronprinzessin wieder die Krone verrutscht. Nicht? Sie versteht sich von den falschen Voraussetzungen her. Gedenke deines Adels. Das ist die Aufgabe von Gemeinschaft und Gemeinde, uns an die Würde zu erinnern, wenn wir uns selber fertig machen wollen. Und daraus rührt ein neues Verhalten her. Sein, Gesinnung und Verhalten. Solange ich meine, ich müsste erst frei werden von meinen Lieblingssünden, ich muss das nicht immer aufzählen, weil es für jeden von uns etwas anderes ist, die Probleme, wo wir merken, das ist der Widerspruch zu meinem Glauben, was immer das sein mag, ganz verschieden. Solange ich meine, das muss ich ändern, enthalte ich mir die Botschaft des Evangeliums vor und ich werde ganz automatisch, nicht anders als der Chipesser oder der Biertrinker, frustriert sein, weil ich, wenn ich das dritte Mal versagt habe, gleich das vierte Mal versagen werde, denn ich bin ja so missmutig und dann kommt die Sünde wieder als Kompensation. Die meisten Sünden sind Kompensation und deshalb hat es keinen Sinn, die Kompensation zu bekämpfen. Du musst der Sache an die Wurzel gehen. Was ersetze ich damit? Wofür steht das? Warum bin ich jähzornig? Warum habe ich zwanghafte Handlungen? Warum suche ich Ersatzbefriedigung in Dingen, die mich anschließend dann wieder frustrieren? Warum bin ich aggressiv? Was ist die Ursache? Und all diese anderen Dinge, wie sie sind. Der Schächer am Kreuz bekam das ganze Paradies für denselben Abend zugesprochen. Rechtfertigung aus Gnaden. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und ganz fromme Christen neigen dazu, zum Schächer hinzugehen ans Kreuz und sagen, ja, so einfach ist das nicht. Rechtfertigung ist nur der Anfang. Aber dann muss die Heiligung kommen, du musst was tun. Und der Schächer sagt, mir sind die Hände gebunden. Der hatte gar keine Möglichkeit mehr, Heiligung zu leben. Hat der jetzt ewigen Küchendienst im Reich Gottes, er wäre auch da selig, wenn er ewigen Küchendienst hätte. Nein, er ist ein Prinz, wie wir Prinzessinnen und Prinzen Gottes sind, in Vollkommenheit. Und der Pfiff ist in dem Augenblick, wo du dieses Bewusstsein gewinnst, welche Würde du hast, denn Adel verpflichtet nicht nur, Adel entpflichtet auch, macht dich frei von so vielen Kompensationen, wirst du plötzlich merken, dass deine Probleme an Kraft verlieren, an Versuchung verlieren, weil sie eine Ersatzhandlung sind. Sie stehen ja für einen Ersatz. Deshalb ist die Heilsgewissheit auch in Römer 8, 31 folgende nicht in unserem Leben begründet. Also ich verspreche euch, euer Leben wird sich ändern. Ja, ihr werdet immer freier werden können. Ja, viele eurer Probleme werden sich lösen. Nicht, dass ihr meint, ihr werdet jetzt betoniert. Ja, es stimmt. Paulus sagt, 100% ist de jure rechtmäßig ein Christ von der Sündenmacht, von dem Sündenanspruch befreit. Aber wir werden bis zum Ende unseres Lebens immer wieder inkonsequent sein. Das liegt nicht am Mangel des Kreuzesgeschehens, das liegt am Mangel unserer Intelligenz und unserer Weisheit und unseres Glaubens, dass wir immer wieder Fehler machen.
Und deshalb gilt beides. So sehr wir jetzt schon ganz frei leben dürfen und das einüben dürfen, gilt, das, was am jüngsten Tag zählt, ist nicht unsere Befreiungserfahrung, sondern die Befreiungstat Jesu Christi. 8,31. Was soll mir nur dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer sollte Anklage erheben gegen die Auserwählten Gottes? Gott ist es, der gerecht erklärt und freispricht. Was ist die Gewissheit? Was ist der Trost? Ich bin vollkommen geliebt. Voraussetzungslos, bedingungslos und grenzenlos. Denn es war für Christus so wichtig, dass er sein eigenes Leben gab. Der Vater in Einigkeit mit dem Sohn gab seinen Sohn. Also, wer soll uns noch trennen, wenn Gott für uns ist? Niemand. Die Frage jetzt, wer soll Anklage erheben gegen die Auserwählten Gottes, ist nicht so zu beantworten, das kann gar keiner, weil wir vollkommen sind. Das könnte der Widersacher, das könnten unsere Nachbarn, das kann unsere eigene Familie, das können wir selber am jüngsten Tag. Und wir brauchen vermutlich gar keine Nachbarn und Gemeindemitglieder. Es genügt völlig, dass wir im Licht Christi sehen, wer wir selber sind. Der Trost ist nicht, dass es keine Anklage gibt. Die gibt es zuhauf. Sondern Gott ist es, der gerecht erklärt und freispricht. Wir sind am jüngsten Tag als von uns aus als schuldig erwiesen und von Christus aus als begnadigt. Wir setzen nicht auf Freispruch aufgrund von Unschuld, sondern auf Freispruch aufgrund von Begnadigung. Und auf ihn können wir uns verlassen. Wer sollte zum Tode verurteilen? Christus Jesus, der für uns Gestorbene, ja mehr noch der Auferstandene. Er ist zur Rechten Gottes und er tritt für uns ein. Faszinierend, die zwei Motive des Alten Testamentes, des sich erbarmenden Gottes und des Fürsprechers für die Sünder, werden hier zusammengeführt. Und wir haben einen sich erbarmenden Richter, der freispricht, und zugleich einen Fürsprecher, der bei einem gerechten Richter für uns eintritt. Das heißt, dass Gottes Freispruch und Christi Plädoyer zusammenklingen. Für dich fällt sich Gott selbst ins Wort. Für dich fällt sich Gott selbst ins Wort. Freispruch? Nein, ich will doch erst mein Plädoyer halten. Das wird ein schöner Dialog werden am jüngsten Tag. Ich weiß nicht, wie viel Ankläger du haben wirst, aber auf jeden Fall Richter und Anwalt werden gleichzeitig für Freispruch plädieren, aufgrund von Begnadigung, allein aus Liebe. Und das dürfen wir heute schon glauben. Wer sollte uns dann von der Liebe Christi trennen können? Und jetzt zählt Paulus all die Wirklichkeiten auf, die Christen auch im Hier und Jetzt noch begleiten. Trübsal oder Bedrängnis oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie ja schon geschrieben steht in der Schrift, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir angesehen. Aber in dem allen tragen wir einen überwältigenden Sieg davon und triumphieren. Hier steht nicht etwa nur, in dem allen überwinden wir, halten wir durch, so wie einer, der durch die Mangel geleitet wird, sondern hier wird ein Begriff gebraucht, der den Sieg, den Triumph, noch mit Hyper verbindet. Also man könnte wörtlich übersetzen, wir sind Hypersieger als Christen. Einen überwältigenden Triumph tragen wir davon. Und wieder gehen wir in uns und sagen, das ist eine leichte Übertreibung für das, was ich die letzten Monate gelebt habe. Von einem Hypersieg würde ich hier nicht reden, sondern das war doch eher schmählich, was ich erlebt habe. Nein, es steht auch nicht hier, wir sind überwältigende Sieger durch uns selber, sondern durch den, der uns geliebt hat. Unser Triumph ist die Liebe Christi. Das, was uns erfüllt, ist alleine seine Liebe. Und ich verspreche es euch, wenn ihr das immer mehr erfahrt, dass ihr euch nur von seiner Liebe her versteht und wisst, dass nur Christus selber in euch tun kann, was er in seinen Geboten von euch erwartet, dann werdet ihr es erleben, dass euer Leben tatsächlich sich verändert. Nicht? Diese Gratwanderung ist ganz wichtig festzuhalten. Wir sind gerechtfertigt allein aus Gnaden. Aber das bedeutet nicht, dass wir weiter sündigen müssen und sich gar nichts ändert. Denn als die Königskinder können wir unseren Adel einüben. Den Adel, den er uns schenkt. Den aufrechten Gang. Die Freiheit der Kinder Gottes. Wir müssen es nicht. Aber wenn wir erkennen, dass wir es nicht müssen, dann wollen wir es. Und dann können wir es. Und dann in der Tat können wir diesen Sieg auch immer mehr erleben, wie immer er sich äußert. Als Trost in der Verzweiflung, als Hoffnung in der Angst. Nicht? Es geht ja nicht darum, dass wir Überflieger werden. Denn ich bin völlig gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Du darfst eine absolute Gewissheit haben. Nicht die in dir gegründete Gewissheit, ich werde mich anständig benehmen als adoptiertes Waisenkind, sondern die Gewissheit, nichts kann dich trennen von der Liebe Christi. Von unserer eigenen Liebe mag uns noch manches trennen. Wollen einige mit uns laut und kurz beten, dass wir eine Gebetsgemeinschaft haben? Das wäre schön.
Vater im Himmel, hab von Herzen Dank, dass ich mich nicht bekehren musste, dass du mich geliebt hast und mich zu dir genommen hast als dein Kind. Danke dafür. Amen.
Ich danke dir für die Zusage und für die Gewissheit, dass wir über den Tod hinaus deine Kinder sind und dass das genügt auch jetzt schon hier für alle Situationen, in die wir hineingeraten haben. Lob und Dank.
Amen.
Jesus, danke für die unendliche Hoffnung und die Zuversicht, die das jetzt, diese Botschaft für den Alltag bedeutet. Dass es nicht nur ein Ticket in die Ewigkeit ist, sondern dass es ganz konkret jetzt Hoffnung gibt. Weil es nicht mehr auf uns ankommt, sondern weil du uns geliebt hast und in uns liebst.
Hilf einem jeden von uns, den alten frommen Adam abzuschütteln und dass ein jeder von uns alleine auf dich traut. Amen.
Amen.
Danke, dass wir wieder neu staunen lernen über deine Größe und über die Reichweite deiner Liebe. Amen.
Amen.
Danke, Jesus Christus, dass du uns nicht so lassen willst, wie wir sind. Und dass du immer wieder jeden Tag aufs Neue an uns arbeitest. Und dass du uns prägen und gestalten willst in der Gestalt, wie du gelebt hast. Und dabei hilf uns und stärke du uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Vater, ich bitte dich, dass du uns deinen Geist schenkst, der uns diese Wahrheiten in unser Leben hinein übersetzt, dass wir es leben und erfahren, was das bedeutet in unserem Leben, in unserem Alltag.
Herr, danke, Jesus Christus, dass wir in dir die Gewissheit unseres Glaubens begründet finden. Und dass wir deswegen uns nicht mehr den Kleinigkeiten da abgeben müssen. Ich möchte dich bitten, dass die Erkenntnis sich in unserem Leben mehr und mehr umsetzt und zum wirklichen Boden für unser Leben, für unseren Glauben wird, in dir gestaltet. Amen.
Amen.
Ich danke dir, Herr, dass du in einem jeden von uns anwesend sein willst und das auch bist. Ich danke dir für die unendliche Fülle deiner Gegenwart und dass du uns durch deine Liebe verwandeln willst in dein Bild, in dich hinein. Amen.
Amen.
Herr, wenn wir jetzt schon von dir so fasziniert sind, so danke ich dir doch, dass du noch unendlich mal größer bist und uns ja positiv erschrecken wirst, dass du noch unglaublich liebevoller, gnädiger und barmherziger bist, als wir dich schon in Jesus erkennen durften. Danke dafür. Amen.
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 Ja, und du weißt, was jeden von uns, die wir hier sind, bestimmt hat, als wir herkamen, was uns jetzt erfüllt, woran wir denken, bei deinem Wort und all dem Austausch über unser Leben. Und wir bitten dich so von Herzen, Herr, dass jede und jeder von uns diese Last bei dir ablegen kann. Dass keiner von uns nach Hause geht wie der reiche Jüngling, weil er in dem Konflikt ist, dass er leben will, aber den Tod nicht lassen kann. Dass er gerne Neues ergreifen mag, aber das Alte klammert aus Angst, Vertrautheit, Einschüchterung. Öffne du doch unsere Hände, in denen du uns in deiner Liebe anschaust. Mach uns Mut, überwältige du uns und schenk, dass wir all das, was uns bestimmt, an Zwängen, an Sorgen, an Überforderungen, an Kränkungen, auch an Mattheit, dass wir all das deiner Liebe aussetzen. Nichts, Herr Jesus Christus, soll uns von dir trennen. Und wo wir dich in diesen Tagen von deinem Wort her so hell und so strahlend und so liebevoll erkennen können, wollen wir dir sagen, dass du unser Herr sein sollst. Heute, morgen, unser ganzes Leben. Ja, auch wenn wir sterben und darüber hinaus. Wir wollen ganz in dir sein. Wir wollen deine Töchter und Söhne sein, lieber Vater im Himmel, deine Schwestern und Brüder, Jesus Christus. Wir wollen unsere kleine Hand als Signal unserer Dankbarkeit gegen dich ausstrecken und wollen deinen Finger ergreifen, in dem Wissen, dass du uns umfassen musst und umfasst hast, um uns zu halten. Im Leben und im Sterben, Herr, sind wir dein und wollen niemals mehr ohne dich sein. Wenn wir das vergessen, erinnere uns. Wenn wir die wieder weglaufen werden, lauf uns nach und stell dich uns in den Weg. Wenn wir stolpern und verstört fallen und liegen bleiben wollen, richte du uns auf. Herr, selbst wenn wir dir untreu werden, bleibe du dir und uns treu. Deine Liebe soll uns erfüllen, deine Liebe soll uns halten, und in deiner Liebe wollen wir mehr als siegen. Amen. Wir haben ein Abendlied, das diejenigen, die letztes Jahr da waren, schon kennengelernt haben.